Man muss auch gerade am Anfang seiner Karriere sich so ein bisschen davor schützen, sich zu schnell beeindrucken zu lassen von den vermeintlichen Erfolgsgeschichten auf zwei Beinen, wo alles immer nach Plan läuft und alles ist immer genau so, wie man es sich gewünscht hat und alles ist immer ganz toll und natürlich so ein Schritt folgt auf den nächsten. Also ich habe das Gefühl, gerade jetzt, wo ich so ein bisschen gesetzter schon in meiner Karriere stehe, gehen die Menschen viel offener auch mit Zweifeln um.
Career to go.
Was macht man in einem bestimmten Job?
Career to go.
Career to go.
Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
Study Drive fragt nach.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Career to go von Study Drive, dem Podcast, der euch inspirierende Einblicke in vielseitige Berufe und innovative Unternehmen bietet. Heute werfen wir ein Spotlight auf die Themen Corporate Innovation und digitaler Transformation. Zwei Themen, die Unternehmen helfen, in einer sich ständig verändernden Welt erfolgreich zu bleiben. Die Gästin dieser Episode ist Marie-Louise Heidmann, Vice President bei Axel Springer High, der Unternehmens- und Innovationsberatung im Herzen Berlins. Sie ist Expertin für Corporate Innovation. Am Beginn ihrer Karriere hatte sie allerdings ganz andere Ziele. Nach einem Realitätsclash hat sie ihre Karriere neu ausgerichtet und damit unter Beweis gestellt, wie wichtig Flexibilität und ein offenes Mindset sind. Sie wird uns interessante Einblicke geben, wie Unternehmen ihre Innovationskraft entfalten können, welche Rolle digitale Strategien dabei spielen und wie sie selbst ihren Weg in diese faszinierende Branche gefunden hat. Von ihr kann man also einiges lernen und darauf freue ich mich sehr. Herzlich willkommen, Marie.
Vielen Dank für die warmen Worte.
Sehr gerne. Jetzt habe ich ganz schön weit ausgeholt, aber ich glaube, das ist es auch wert. Wir haben einiges vor in dieser Episode und ja, du stehst mir Rede und Antwort, oder?
Natürlich, nach bestem Wissen und Gewissen.
Bevor wir das tun, möchte ich dich gerne als Person ein bisschen näher kennenlernen mit unserer Rubrik, die eigens dafür konzipiert wurde, die Fantastischen Vier. Talent Show, was ist dein größtes Talent?
Mein größtes Talent ist, glaube ich, bin ein unfassbarer Morgenmensch. Alle meine Kolleginnen und Kollegen haben tendenziell Angst davor, mit mir morgens um 6 mit dem Zug zu fahren. Und ich bin, glaube ich, ein echter Pro, ein Siedler von Catan. Also wer da eine Challenge sucht, let me know.
Okay, sehr cool. Zu den Morgenmenschen kann ich relaten. Ich stehe auch auf, mach die Augen auf und let's go, der Tag kann kommen. Good old memories. Was wolltest du als Kind werden?
Ich wollte tatsächlich als ganz erster Berufswunsch Astronomin werden. Ich habe immer mit meinem Opa gemeinsam durch das Teleskop geschaut und die Monde des Jupiters auswendig gelernt. Also das war meine Kindheitsvision. Hat sich relativ früh schon zerschlagen, aber bin immer noch ein kleiner Space-Nerd.
Schön. Out of office. Womit verbringst du am liebsten deine Zeit außerhalb der Arbeit? Sterne beobachten?
Tatsächlich gerne. Ich liebe das Planetarium in Berlin. Absoluter Go-To von mir. Aber ansonsten viel Sport, gern draußen in der Natur und vor allem auch Zeit mit Freunden. Ich glaube, ich bin ein sehr sozialer Mensch, der viele andere Menschen um sich drum herum braucht, um auch auf andere Gedanken zu kommen.
Celebration. Wie feierst du Erfolge?
Auch mit anderen Menschen und gut und gerne, weil ich glaube, es ist was, was wir tendenziell zu wenig machen. Wir denken immer nur an diese ganz, ganz großen Erfolge wie Studienabschluss oder erster Job oder Hochzeit, was weiß ich, ne, die da gelten. Aber ich glaube, es sind auch diese kleinen Mikroerfolge, die man viel mehr feiern muss und worauf man sich mit Freunden mal bei einem guten Italiener treffen sollte.
Auf jeden Fall, da kann ich dir auch nur beipflichten. Vielen Dank, ich glaube, wir sind warm und können jetzt ins Interview starten, oder?
Sehr gerne, ich freue mich drauf.
Ich habe es ja schon einmal angeteasert, dein Karriereweg ist jetzt nicht unbedingt geradlinig gewesen. Du hattest andere Vorstellungen oder du hattest Vorstellungen, die sich gewandelt haben. Wie war das genau? Skizziere mir doch mal deine akademische und auch berufliche Laufbahn.
Ja, sehr gerne. Tatsächlich, nachdem das Thema Astronomie sich nicht bewahrheitet hat als richtige Vorstellung für mich, war ich eigentlich, seit ich denken kann, in der Schule davon überzeugt, ich will Journalistin werden, habe irgendwie mal Carla Kolumna geliebt in den Blocksberg-Hörspielen und hatte da relativ schnell eine sehr klare Vorstellung davon, was ich machen wollte. habe dann an der FU in Berlin Politikwissenschaften studiert, unfassbar viele Praktika gemacht bei Magazinen, Zeitungen, Presseagenturen, Fernsehen. Ich habe, glaube ich, wirklich so den ganzen Blumenstrauß an Themen mitgenommen. Mhm. Und war damals 2012, also jetzt vor 12 Jahren, auch tatsächlich mit einer Nachrichtenagentur als Hospitantin damals in den USA während der Präsidentschaftswahlen.
Wow, spannend.
Und das war damals so ein Ritterschlag, wo man gedacht hat, oh mein Gott, was für eine Auszeichnung.
Ja, ja.
Und gleichzeitig war, obwohl das eine sehr coole Erfahrung war, das für mich auch so ein bisschen der Turning Point, wo ich erkannt habe, krass, will ich eigentlich wirklich Journalistin sein? Ist das wirklich die Industrie, in der ich arbeiten möchte? Ist das wirklich auch so von der Kultur, die teilweise in den Redaktionen herrscht, ist das wirklich das, wo ich mich sehe? Und skurrilerweise hat just diese Zeit in den USA, die eigentlich sowas Spannendes sein sollte, für mich so eine persönliche Krise ausgelöst, wo ich gedacht habe, oh, ich glaube, ich will das vielleicht doch alles gar nicht.
Aha.
Und es war ein schmerzhafter Prozess, wo ich doch immer alles so klar gesehen hatte und so fleißig meine ganzen Praktika gemacht habe, mir einzugestehen, vielleicht bin ich gar nicht so eine gute Journalistin und vielleicht will ich das auch perspektivisch gar nicht. Und bin dann echt nochmal ins Kriseln geraten, habe dann das Naheliegende gemacht, erstmal quasi auf die andere Seite zu gehen, in die Konzernkommunikation, war dann bei BMW hier in Berlin, habe da meinen Berufseinstieg gemacht.
Aha.
Und habe dann aber auch schnell festgestellt, boah, irgendwie so richtig ankommen tue ich da nicht. Und hatte damals eine gute Freundin, die mir empfohlen hat, zu Rocket Internet zu gehen. Und Rocket Internet war zu der Zeit, für die, die es vielleicht nicht mehr kennen, weil es jetzt nicht mehr so ein stark diskutiertes Unternehmen ist, so das Epizentrum für Startups eigentlich in Berlin. Also das sind die Ziehväter, wenn man so will, von Zalando, von HelloFresh, von Lieferheld, von Home24. Also ganz viele große Digitalunternehmen, die man auch heute kennt. Und dann bin ich tatsächlich über den Zufall, dass meine gute Freundin dort jemanden kannte, bei Rocket gelandet in einem Prozess und war dann sage und schreibe fast 5 Jahre dort und habe es total geliebt. Und diese ganze Startup-Digitalszene ist echt mein berufliches Zuhause geworden. Ich habe mich ganz anders als bei dem, was ich davor beschrieben habe, mega angekommen gefühlt und bin dem auch immer verbunden geblieben. Bin dann nach 5 Jahren bei Rocket zur Deutschen Bahn auch. Ich habe über einen skurrilen Zufall meinen damaligen Chef kennengelernt, der gesagt hat, er braucht dringend jemand, der eher so aus der Startup-Welt kommt und mit ihm den Risikokapitalfonds der Bahn aufbaut. Also das Unternehmen, was in Startups sozusagen investiert.
Aha.
Und auch das habe ich ungefähr 5 Jahre gemacht. Selbst noch ein kleines Startup gegründet im Bereich Weiterbildung. Und dann bin ich vor jetzt ab 3 Jahren zu High gekommen.
Okay, das ist tatsächlich ein wilder Ritt, auf dem du uns da gerade mitgenommen hast. Ich kann mir vorstellen, dass du sehr viel gelernt hast in dieser Zeit und ja auch viel durchgestanden hast. Also besonders als du gemerkt hast, dass deine Traumkarriere, in die du ja auch viel investiert hast, Zeit und Energie, als die sich eben nicht bewahrheitet hat. Du hast gerade schon so ein bisschen gesagt, das war ein schmerzhafter Prozess. Kannst du uns da nochmal so ein bisschen mitnehmen? Wie hat sich das angefühlt und wie bist du umgegangen mit dieser Frustration, die vielleicht dort auch entstanden ist?
Du hast das Wort schmerzhaft schon wiederholt. Das war es auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe mich auch lange gezögert, mir das einzugestehen.
Ja.
Gleichzeitig war es aber auch sehr erleichternd. In dem Moment, wo das dann einmal ausgesprochen war und wo ich gemerkt habe, oh, ich muss jetzt in erster Linie auch ehrlich zu mir selber sein, war das ein sehr gutes Gefühl, was dann aber auch schnell wieder umgeschlagen ist in so eine Ratlosigkeit. So, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Und ich hatte damals Glück und das ist, glaube ich, für mich auch eine ganz wichtige Botschaft, die ich hier teilen will, dass ich immer von Menschen umgeben war, sei es Familie, Freundinnen, Freunde, die alle gesagt haben, ey, mach dir nicht so einen Stress, du bist irgendwie smart, du kannst so viel, du hast so viel schon gesehen. Und wenn ich dann so ein bisschen ins Lamentieren gefallen bin und gesagt, aber ich habe doch alle meine Praktika in dem Bereich gemacht, jetzt sieht mich doch niemand anderes, gesagt haben, hey, stell dich mal nicht so an, stell mal nicht dein Licht unter den Scheffel, natürlich kannst du auch was anderes. Und ich glaube, so dieses Mut zu sprechen und aus sich selber Mut zu sprechen und so ein Urvertrauen in seine eigenen Fähigkeiten zu entwickeln, das war für mich ein ganz, ganz wichtiger Schritt, der dann damals auch stattgefunden hat.
Das Stichwort Urvertrauen finde ich total super. Ich glaube, dass viele unserer HörerInnen dazu relaten können. Man hat irgendwie vielleicht eine Vorstellung, und dann ja kommt irgendwie das Leben dazwischen oder man selbst verändert sich und dann bricht dieses Bild, das man sich da gezeichnet hat, und dann aber auch darauf zu vertrauen, was man dann für Werte und Qualitäten hat, und die können ja eben auch auf andere Bereiche angewendet werden, wenn man sich dem widmet, ist wirklich ja ein Tipp, der Gold wert ist.
Beziehungsweise ich würde es sogar noch ein bisschen aus meiner heutigen Perspektive sogar noch so ein bisschen härter formulieren.
Ja.
Man muss auch gerade am Anfang seiner Karriere sich so ein bisschen davor schützen, sich zu schnell beeindrucken zu lassen von den vermeintlichen Erfolgsgeschichten auf zwei Beinen, wo alles immer nach Plan läuft und alles ist immer super genauso, wie man es sich gewünscht hat, und alles ist immer ganz toll und natürlich so ein Schritt folgt auf den nächsten. Also ich habe das Gefühl, gerade jetzt, wo ich so ein bisschen gesetzter schon irgendwie in meiner Karriere stehe, gehen die Menschen viel offener auch mit Zweifeln um. Und ich kenne ehrlich gesagt niemanden, der nicht hadert und struggelt und irgendwie Tage hat, wo er die Hände über dem Kopf zusammenschlägt oder sich auch vielleicht tendenziell mal überfordert fühlt mit der eigenen Rolle und Verantwortung. Und ich glaube, mir ist es so gegangen, dass gerade als ich noch sehr, sehr jung war, darüber viel weniger gesprochen wurde, weil man noch viel schärfer drauf war, sich gegenseitig zu beeindrucken. Und jetzt habe ich das Gefühl, mit irgendwie Mitte 30, dass jetzt so eine Ehrlichkeit langsam einzieht, wo alle sagen, naja, wir kochen alle mit Wasser, ja, und wir haben alle so unsere guten und schlechten Tage. Und für jeden ist es, glaube ich, eine Herausforderung, das gut immer zu balancieren und seinen eigenen Weg und seine eigene Zufriedenheit zu finden.
Ja, das ist eine Entwicklung, die da tatsächlich eher ja positiv ist und die noch viel weiter gehen darf. Wie ging es dann bei dir weiter? Wie hat Heidig von sich überzeugt und was macht das Unternehmen für dich aus?
Ich bin zu Heidig damals über einen Headhunter gekommen und hatte dem, ist eigentlich eine witzige Anekdote, die ich gerne erzähle, immer gesagt, nee, ich will auf gar keinen Fall Beratung machen. Viele machen das ja sozusagen als auch Karriereeinstieg. Für mich war Beratung immer so ein rotes Tuch. Ich konnte mich nie mit diesem Work hard, play hard, Narrativ, Rollkoffer, 4 Tage die Woche beim Kunden, so, ne? Damit konnte ich mich nie identifizieren. Ich habe immer gerne viel und hart gearbeitet, aber habe irgendwie mehr output-orientiert gearbeitet, würde ich es mal nennen. Und was mich am Ende von Hai aber doch überzeugt hat, so platt das klingt und so bewusst mir das ist, wie platt das klingt, waren die Leute. Also ich habe dann Sebastian Herzog, unseren Geschäftsführer, kennengelernt und noch viele, viele andere aus dem Führungsteam, aber auch sozusagen die Beraterinnen und Berater. Und ich habe dann am Ende gedacht, ich habe keine Ahnung, ob ich eine gute Beraterin bin und ob das für mich wirklich sozusagen was ist, wo ich drin aufgehe. Aber ich habe total Bock, es mal zu probieren und mit diesem Team zu arbeiten. Und jetzt sind fast 3 Jahre ins Land gegangen, bin inzwischen selbst Teil des Führungsteams. Insofern, glaube ich, war das damals eine sehr gute Entscheidung.
Mhm. Kannst du mir dieses Team, diese Köpfe hinter Hai ein bisschen näher vorstellen? Wie sind die Teams strukturiert? Welche Geschlechter arbeiten bei euch? Welche Altersstruktur gibt es? Akademischer Background, was dir so einfällt?
Ja, vielleicht fange ich mal an mit einer Sache, die für mich bei Hai sehr, sehr spannend ist. Bei uns haben mehr als 70% der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir haben, selber mal ein Unternehmen gegründet. Mhm. Also so wie ich tatsächlich auch selbst gegründet habe, irgendwie stark aus dieser Startup-Szene komme, so ist das bei uns im Team auch ein ganz, ganz wichtiges Asset. Wenn wir mit Kunden sprechen, dann ist es was, wo wir immer sagen, wir wollen irgendwie zeigen, dass wir auch die andere Seite des Tisches kennen. Also dass wir entweder selber unternehmerische Erfahrungen haben oder dass wir selbst auch in Konzernen, wie ich zum Beispiel bei der Deutschen Bahn, gearbeitet haben und auch so ein bisschen verstehen, was die Komplexität dort ist, statt in Anführungszeichen nur das Beratungsgeschäft zu kennen, wo man ja immer nur sehr kleine Ausschnitte sieht.
Ja, und somit eben auch ja unterschiedliche Perspektiven mitbringt.
Genau, unterschiedliche Perspektiven und auch meines Erachtens ist das sehr, sehr wichtig für die Glaubwürdigkeit. Es gibt ja verschiedene Ansätze, wie man Glaubwürdigkeit herstellt. Das ist jetzt auch an der Stelle sozusagen gar keine Bewertung davon, wie andere Unternehmen das machen. Manche machen das sehr viel über so vertikale Expertise, zu sagen, wir sind halt zum Beispiel die Automobilexpertinnen und Experten und sind da ganz gut drinne. Wir machen es halt eher über die Metaebene, zu sagen, wir kennen wirklich die andere Seite des Tisches der Entscheiderinnen und Entscheider und können darüber halt sehr empathisch auch Projekte scopen und umsetzen.
Aha.
Ansonsten ist, glaube ich, spannend, wir haben eine sehr ausgewogene Geschlechterquote, ungefähr 50-50 tatsächlich auf Gesamtfirmenlevel, was für Beratung auch nochmal spannend ist. Das ist aber tatsächlich auch was, wo wir in den letzten Jahren extrem hart dran gearbeitet haben. Also wer in den Untiefen von LinkedIn wühlt, wird wahrscheinlich noch den verzweifelten Post von unserer Geschäftsführung von vor 2 Jahren finden, der irgendwie lautet, Frauen in der Beratung, wo seid ihr? Da haben wir viele Maßnahmen auch implementiert, um einfach sicherzustellen, dass wir ein ausgewogeneres Verhältnis haben, weil ausgewogene Teams einfach auch die schlagkräftigen Teams sind. Unser Durchschnittsalter liegt so bei Mitte 30. Ich habe es extra nochmal nachgeguckt jetzt im Vorfeld des Podcasts. Das heißt, es ist ein tendenziell relativ junges Team.
Ja.
Und wir haben wenig Personen bei uns, die bei uns ihren Berufseinstieg sozusagen von null gemacht haben. Wir haben natürlich viele auch juniorige Kolleginnen und Kollegen, aber wir suchen immer nach Profilen, die unseren Kunden auch irgendwas erzählen können, was sie schon sehen oder gemacht haben. Muss gar nicht viel sein, aber die da einfach auch irgendwie ihre persönliche Geschichte mit einfließen lassen können in die Arbeit bei uns.
Das ist sehr sympathisch und macht die Teamstruktur dann ja auch wirklich wahrscheinlich sehr, sehr bunt und kreativ und vielfältig.
Ja, das stimmt. Also auch die akademischen Hintergründe bei uns sind vielfältig. Wir haben natürlich klassische Betriebswirtinnen und Betriebswirte. Ich irgendwie habe Politikwissenschaften studiert. Wir haben eine Kollegin, die ist Soziologin. Wir haben einen promovierten Juristen. Also wir haben wirklich ein sehr breites Spektrum. Gleichzeitig, und das finde ich, muss man der Ehrlichkeit an so einer Stelle auch dazu sehen, natürlich ist es auch irgendwie eine High-Performing-Akademiker-Bubble von leistungsbereiten Individuen, die alle Deutsch sprechen bei uns, weil unsere Kunden sozusagen auch vorwiegend aus dem deutschsprachigen Raum kommen. Das heißt, wenn du jetzt sozusagen dieses Diversitätsbild so nach vorne hebst, das muss man, glaube ich, der Ehrlichkeit halber einfach dazu sagen, dass es natürlich ein kleiner Ausschnitt von Diversität ist, den wir da abbilden können und auf den wir aber trotzdem stolz sind an der Stelle. Mhm.
Ja. Okay, vielen Dank für deine Ehrlichkeit und auch genau, dass du es nochmal in so einen Kontext gesetzt hast. Welche Einstiegsmöglichkeiten gibt es denn bei euch?
Wir sind immer, wirklich immer, immer, immer auf der Suche nach tollen Praktikantinnen und Praktikanten. Ich glaube tatsächlich auch, ich arbeite selber viel mit unseren Interns zusammen, das ist eine tolle Möglichkeit. Bei uns arbeiten die Praktikantinnen und Praktikanten als vollwertige Projektmitglieder mit. Das ist sozusagen kein, ich sag mal in Anführungszeichen, Dulli-Job, sondern man ist wirklich in einer festen Projektstruktur für Kunden auch mit im Einsatz, was, glaube ich, sehr, sehr spannend ist. Und ansonsten haben wir sowohl für unser Innovations-Team, für das ich mit verantwortlich bin, als auch für unser Pricing- und Web3-Team immer unsere Stellen ausgeschrieben und sind auch immer auf der Suche nach Initiativbewerbungen.
Okay. Und ja, besonders im Hinblick auf BerufseinsteigerInnen oder eben AbsolventInnen, wie unterstützt ihr die dabei, ins Berufsleben einzusteigen und dabei ihre Karriere zu entwickeln?
Also der wichtigste Punkt, und ich glaube, das ist das, was mich persönlich damals auch in meinen Jahren bei Rocket Internet extrem beflügelt hat, machen, 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 ja, also nicht sozusagen immer sich verstecken können hinter jemand anderem, nicht immer nur so kleine Zuarbeiten machen, sondern wirklich sehr schnell Eigenverantwortung für zum Beispiel ein Teilprojekt oder ein Teilteilprojekt, je nachdem, wie sozusagen die genaue Situation ist, übernehmen, also Ärmel hochkrempeln, anpacken, wirklich auch früh das Gefühl bekommen, oh, ich bin verantwortlich, ich muss mir hier was überlegen. Das ist sozusagen das eine. Auf der anderen Seite haben wir ein sehr enges internes Buddy-Netzwerk. Jeder, der bei uns anfängt, kriegt einen internen Buddy an die Seite gestellt, der auch so ein bisschen dafür verantwortlich ist, der Person methodisch, strategisch, prozessual mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Das wird extrem gelebt bei uns. Ich bin selber regelmäßig Buddy und habe auch immer noch Kontakt zu meinem Buddy von früher. Also das ist sozusagen was sehr Wichtiges. Außerdem haben wir tatsächlich auch regelmäßige interne Veranstaltungen, wo wir unsere Mitarbeitenden ausbilden. Wir haben diese Woche zum Beispiel wieder unser Beratercurriculum. Das sind eigens interne konzipierte Weiterbildungen, die das ganze Rüstzeug mitbringen. Wie wird man eigentlich guter Consultant? Die finden bei uns auch regelmäßig statt. Und wir haben regelmäßig solche Learning-Lunches und Veranstaltungen, wo wir Persönlichkeiten aus unserem Netzwerk, die wir kennen, die spannenden Input geben können zu einem bestimmten Thema, einladen und da sind natürlich auch die Berufseinsteigenden mit dabei.
Das klingt nach einem bunten Blumenstrauß an Inspiration, an auch ja Handreichung und eine sehr gute Basis, um da wirklich seine Karriere aufzubauen. Was würdest du sagen, macht HAI einzigartig oder besonders im Vergleich zu anderen Beratungsfirmen? Gibt es bestimmte Ansätze oder Werte, die ihr verfolgt, die dir auch besonders am Herzen liegen?
Für mich macht HAI zum einen die Größe aus. Wir sind eine junge Firma, 7 Jahre alt, haben jetzt 80 Mitarbeitende bei uns in der Firma. Das heißt, bei uns arbeitet eigentlich fast jeder fast zu gleichen Teilen an HAI wie an Projekten unserer Kunden. Da muss man halt auch Lust drauf haben. Also das ist einfach in der jungen Firma was, wo nicht alles schon in Stein gemeißelt ist, so dass jeder auch einen großen Gestaltungsspielraum hat. Wir haben zum Beispiel eine High-Energy-Gruppe gegründet, die gemeinsam Sport macht. Wir haben eine High-Women-Gruppe gegründet, die die Interessen weiblicher Mitarbeiterinnen vertritt, aber natürlich sich auch so ein bisschen als Sprachrohr für viele Diversitätsthemen in der gesamten Firma einsetzt. Wir fahren einmal im Jahr mit der ganzen Firma auf ein Retreat. Da sind wir immer 3 bis 5 Tage irgendwo in Deutschland, waren im Harz, jetzt an der Mecklenburgischen Seenplatte, wo wir sozusagen mit viel Aktivität das Ganze zusammen machen. Und für mich ist HAI extrem, ich habe es glaube ich ganz einleitend mal gesagt, outcome-orientiert. Hier geht es nicht viel um sozusagen jetzt so Fleißarbeit oder ne irgendwie sozusagen so ein bisschen sinnlos Tasks, wie man es manchmal in anderen Konstellationen durchaus machen muss. Ja. Und ja, dadurch, dass wir noch so jung sind, können wir es uns halt sehr gut leisten, irgendwie schlanke Prozesse nach innen zu haben, einfach jemanden mal anzurufen, wenn es was zu klären gibt, statt irgendwelche komplizierten Prozesse aufzusetzen. Und es ist ein sehr nettes, empathisches Team, was auch in herausfordernden Zeiten, die es ohne Frage in der Beratung geschäftsmodellimmanent gibt, aufeinander aufpasst.
Ja, wo nicht, ja, also es ist vielleicht in der Branche nochmal intensiver und deswegen, ja, aber auch so wertvoll, dass man da aufeinander aufpasst, hast du sehr schön formuliert. Ich finde, wir konnten jetzt schon sehr viel von dir lernen, von deinem Karriereweg, davon, wie ihr auch ja so Karriereentwicklung und Werte denkt und lebt. Hast du vielleicht dennoch abschließend 1, 2 Tipps für unsere HörerInnen und besonders für BerufseinsteigerInnen am Beginn ihrer Karriere, um besonders auch ihre eigenen Stärken kennenzulernen, zu kultivieren und mit denen dann weitergehen zu können?
Ja, ich hätte sogar mehrere. Das eine ist, glaube ich, Selbstreflexion. Was ganz wichtig ist. Ich zum Beispiel, ich habe immer mein ganzes Leben, bevor Journaling ein Begriff war, irgendwie so eine Art Tagebuch geschrieben und für mich einfach mal reflektiert, hey, was hat denn diese Woche mit mir gemacht? Ich habe auch, als ich zum Beispiel bei HAI eingestiegen bin, habe ich mir jeden Freitag in den Kalender einen Blocker gestellt, mir aufzuschreiben, was lief gut, was lief katastrophal und wie geht es mir, um das sozusagen für mich herauszufinden. Weil ich glaube oft, dass das im Hinterkopf schon alles da, aber um es herauszuarbeiten, braucht man so ein bisschen Struktur in der Reflexion. Das zweite Thema, das hat mir damals meine Mentorin bei Rocket, mit der ich immer noch gut verbunden bin, mitgegeben, ist, keine falschen Muster abgucken, find heraus, wie du selber bist, was dein eigener Stil ist und fang bloß nicht an, jemand anderen zu imitieren. Ich glaube, das ist was, das hat mir in meiner persönlichen Karriere sehr geholfen. Ich bin kein sehr steifer, nüchterner Typ, so, ne? So,
nee, das auf keinen Fall.
Ich bin eher so Typus humorvolle Frohnatur. Ich hatte eine Zeit lang das Gefühl, ich muss das irgendwie unterdrücken und viel sachlicher und so in Termine gehen, bis ich irgendwann verstanden habe, das ist eigentlich meine Stärke und ich sollte es genau so machen. Das Dritte, das klingt jetzt vielleicht wie so ein Spruch aus so einem Posi-Album, aber das ist einer der wichtigsten auch, also eine der wichtigsten Maximen, die ich mir zu eigen mache, ist: People will forget what you said, what you did, but never how you made them feel. Und ich glaube, das ist gerade zu Anfang der Karriere was, was man sich enorm verändern sollte. Man läuft sich immer 2, 3 Mal über den Weg. Mir laufen jetzt noch ehemalige Praktis von mir irgendwie von Rocket-Zeiten oder sowas über den Weg. Und im Zweifel weiß ich gar nicht mehr, was haben wir denn damals eigentlich gemacht, aber ich weiß, habe ich die Person gemocht oder nicht? Und war das irgendwie jemand, der mir warum auch immer ein schlechtes Gefühl gegeben hat oder jemand, über den ich mich gefreut habe, wenn ich ihn oder sie gesehen habe? Und ich finde, das sollte man sich vielleicht nicht nur in der Arbeit, sondern generell im Leben zu eigen machen.
Ja, ich danke dir sehr für diese praktischen Ratschläge, die nicht nur eben für BerufseinsteigerInnen und nicht nur für den Job gelten, sondern wirklich auch darüber hinaus. Marie, vielen, vielen Dank. Das war ein sehr inspirierendes Gespräch. Ich habe ganz viel mitgenommen und bin ganz erfüllt.
Vielen Dank für die Einladung, Constanze, und danke auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
Sehr gerne. Liebe HörerInnen, solltet ihr noch Fragen haben, dürft ihr die gerne stellen an podcast@studydrive.net. Ihr findet natürlich alle Informationen zu Axel Springer HAI in den Shownotes und auch einen Link, wie ihr euch bewerben könnt. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast weiterempfiehlt, ihn bewertet und den Kanal abonniert. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.